Klönsner, der Podcast vom Hamburger Laden.
Herzlich willkommen. Wir sind jetzt schon bei der vierten Ausgabe des Podcasts Klönsnack vom Hamburger Laden. Heute wollen wir mal über die Schallplatte reden. Die Schallplatte in den 80er Jahren fast gänzlich verschwunden, ist sie jetzt wieder absolut in, trotz der Konkurrenz durch CDs, MP3s und aus dem Musikbusiness scheinbar nicht mehr wegzudenken. Was hat die Schallplatte wieder zum Leben erweckt und warum ist sie wieder so beliebt? Und darüber spreche ich heute mit unserem Nachbarn Bernd Buch, Rucker von Rocksteady Records, hier unser in der Zillestraße, einer unserer nettesten Nachbarn, die wir hier haben. Hallo Bernd.
Grüß dich Thomas.
Bernd, wenn ich in den 70er Jahren eine Platte aufgelegt habe, meine ABBA-Platte, ich glaube meine ersten Platten, die waren von ABBA, dann habe ich folgendes Geräusch gehört. Plattenkratzen. Warum ist die Platte wieder so aktuell? Warum ist sie so begehrt? Was hat es damit auf sich? Habe ich nie verstanden.
Ja, da muss man erstmal ein bisschen weiter ausholen. Also die Musikindustrie hat ja jahrelang sozusagen vom Vinyl gelebt. Und irgendwann gab es mal die Erfindung der CD. Das war 83, 84.
Mhm, genau.
Und nun haben alle ihre Schallplatten entsorgt, nicht alle, aber viele ihre Schallplatten entsorgt, weil uns die Musikindustrie quasi sagte, das Knistern mit der CD ist ein für alle Mal weg. Die CD hält ewig, man kann mit dem Hammer raufhauen, übers Parkett schleifen lassen und so weiter. Das war eigentlich eine Falschaussage, weil die CD ist genauso empfindlich wie auch die Platte. Die CD hat dann aber einen triumphalen Zug durch die Welt gemacht und wurde gekauft ohne Ende von Sansibar bis Helgoland. Und irgendwann Anfang der 90er Jahre verschwanden fast alle Vinylplatten aus den Kaufhäusern, Plattenläden und wo auch immer.
Ja.
Und dann stellten aber einige fest, dass das Geräusch einer Schallplatte, das Abspielen einer Schallplatte, einen wesentlich wärmeren Klang hat, charmanter ist. Und eben auch besser klingt. Voraussetzung natürlich, die Platte ist in Ordnung.
Das heißt, das kriegt man mit CD nicht hin?
Ja, dann mit der CD hast du natürlich einen unglaublichen sogenannten reinen Klang.
Ja.
Aber in gewissen Momenten hörst du auf der CD nicht das, was auf einer LP hörbar war. Also sagen wir mal, die Querflöte im Hintergrund ist auf manchen CDs nicht mehr zu hören. Und das haben viele Leute erkannt und haben gesagt, wir bleiben bei der Schallplatte. Und die Schallplatten entsorgt haben, waren natürlich sauer, dass sie auf diesen Trick der Industrie reingefallen sind. Also Anfang der 90er Jahre ging dann das Schallplattenverkaufen runter, aber kurz danach stieg es wieder an und die Resonanz war enorm, weil man sah dann plötzlich bei eBay und woanders auch auf den Flohmärkten stieg das Angebot an Platten wieder. Die Leute räumten die Platten aus ihren Kellern oder aus ihren Dachböden weg und verkauften die zu horrenden Preisen. Das geht bis zum heutigen Tag so. Und die Plattenindustrie sieht natürlich immer, wenn eine Mark zu machen ist oder ein Euro oder ein Dollar, wie man es macht, nämlich man presst wieder Platten. Davon leben wir mit unserem Laden Rocksteady Records hier als Nachbarn von Thomas vom Hamburger Laden und der Siegeszug der Schallplatte hat weltweit wieder angezogen und die CD nahezu verdrängt.
Wann habt ihr angefangen mit dem Plattenverkauf?
Na, wir haben uns gegründet 1992, mein Kompagnon Thomas Eicher und ich, und sind jetzt hier im 30. Jahr.
Wahnsinn. Also als ihr hierher gezogen seid, ich glaube, das war vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, das ist schon wieder 10 Jahre, ja, dachte ich so, ein Plattenladen? Ich hatte wirklich keine Ahnung und ich dachte ja auch bis dahin, hey, CD und MP3 und das ist ja nun die Zukunft überhaupt. Hat das auch was mit der Haptik zu tun?
Genau.
Spielt das eine Rolle?
Ja, das spielt eigentlich die größte Rolle, neben dem Hörvergnügen natürlich, aber parallel dazu ist das Händeln einer LP, mit dem Artwork der, des Covers, der Hülle sozusagen, eine viel schönere Geschichte als dieses Kleinformat der CD. Und wenn man bedenkt, dass viele Schallplatten dann runtergezogen wurden auf CD-Format, da kannst du keine Texte mehr lesen, die Bilder sind kleiner, es ist eigentlich nicht erfreulich.
Also ich bin bis heute eigentlich noch nie auf die Idee gekommen, mir Platten zu kaufen oder mir jetzt nochmal einen Plattenspieler anzuschaffen. Ich denke mal, da wird es jetzt auch Qualitätsunterschiede geben, da wird es gute Spieler geben, es wird preiswerte Geschichten geben. Wie lange hat das gedauert, bis ihr euch hier etabliert habt? Also ihr wart ja in der, ihr sagtet, ihr kommt aus, wo hattet ihr den Laden vorher gehabt? Am Neuendorfplatz. Wie lange wart ihr da?
Da waren wir 18 Jahre.
18 Jahre, okay.
Dann mussten wir allerdings dem Mietsteigerungsprozess weichen. Mhm. Und wir hatten dann keine Lust, da 5.000 Euro Miete monatlich zu zahlen. Das kannst du auch mit Secondhand-Platten nicht erwirtschaften. Mhm. Früher galt das Gebot, eine Woche lang arbeiten, dann hast du Miete drin und alle Kosten. Danach geht es ans Verdienen. Das war dann irgendwann mal vorbei. Wir mussten dann 3 Wochen arbeiten, um die Kosten zu zahlen, und dann der Rest ging dann immer durch zwei natürlich, Thomas und ich. Das war relativ schwierig. Dann haben wir gesucht im Internet nach einer alternativen Adresse, die haben wir dann hier in der Zillerstraße gefunden. Und wir sind jetzt, wie gesagt, 10 Jahre hier und haben in etwa gebraucht, naja, wie lange braucht man? Ein Jahr, um sich hier einen neuen Kundenstamm aufzubauen. Ja, die alten Kunden sind natürlich nicht alle, aber nachgezogen. Manche kamen aus Lichtenberg, aus Marzahn, viele aus dem Umland auch wöchentlich zu uns. Wir haben Kunden, die kommen 3-mal die Woche zu uns. Die wohnen natürlich dann hier im Umfeld und nicht in Helgoland. Also von daher hat es eine Woche gedauert. Für Touristen, egal woher sie kommen, ist das ja wurscht, ob wir hier am Neuendorfplatz sind, hier in der Bismarckstraße, Ecke, Zille oder wie auch immer, die kommen gezielt dann hierher.
Als ich euch mal gegoogelt habe, ich musste mich ja hier ein bisschen vorbereiten auf die ganze Geschichte, habe ich gesehen, wie ihr international vertreten seid. Also ich habe Seiten aus Amerika gefunden, ich habe Seiten aus England gefunden, wo euer Laden explizit in Berlin empfohlen wird. Und da habe ich mich schon gewundert. Das ist ja Wahnsinn. Wie kommt sowas? Wie kommt dieser Bekanntheitsgrad? Wie habt ihr das geschafft? Macht ihr eine spezielle Marketinggeschichte? Oder?
Naja, wenn wir, wie ich ja sagte, fast 30 Jahre schon auf dem Markt sind, dann hast du dir schon eine Klientel erarbeitet, die dann auch, wenn man nett ist und aktiv arbeitet und bedient, dann kommen die Leute auch immer wieder. Mhm. Zeitung lesen vorne, Kaugummi kauen und Ähnliches haben wir also nicht vorzumachen. Insoweit haben wir uns, wie gesagt, Leute auf der ganzen Welt erarbeitet. Wir haben Skandinavier, speziell aus Finnland, die kamen, jetzt ist ja alles zu, aber die kamen zumindest ein-, zweimal im Jahr. Wir haben viele aus Frankreich, Portugal und Spanien. Wir haben, dadurch, dass wir im argentinischen und im brasilianischen Fernsehen mal waren, haben wir gezielte Anfragen übers Internet bekommen. Ja. Und wir haben einen argentinischen Kunden, der hier jedes Jahr zur Grünen Woche kommt. Der marschiert dann natürlich an einem freien Tag oder wann auch immer zu uns in die Bude. Also ein Finne, der hier zu einer Motorradmesse immer kommt, der ist auch bei uns jedes Jahr, der holt sich immer mehrere Surf-LPs. Also insoweit, und wie ich eben sagte, das Stammpublikum hat sich bereit erklärt, uns weiterhin heimzusuchen. Mhm. Und wir haben an die 400 Stammkunden, also allein in Berlin.
Das ist unglaublich, denkt man gar nicht.
Die kommen und also die Schallplatte hat uns sozusagen gerettet, wenn man so will.
Ja.
Die Schallplatte, das Vinyl ist angesagt, wir verkaufen ganz wenig CDs, ganz wenig.
Die habt
CDs.
Ihr aber noch im Programm, ne?
Ja, sicher. Wir kaufen ja auch an und so weiter. Mhm. Also wir haben da jetzt nicht vor, die CD zu entsorgen. Und ich denke auch, dass in 4, 5, 6 Jahren auch wieder eine Renaissance der CD kommen wird. Dass es dann CD-Sammler gibt, die dann sagen, okay, wir haben Vinyl zu Hause, aber wir kaufen uns auch CDs. Und viele CDs sehen ja auch schick aus. Also diese Boxen, die es gibt, das Gesamtwerk von Paul Weller sozusagen, von The Jam, gibt es dann als Kompaktbox mit mehreren CDs drin. Auch das negiere ich nicht. Aber wie gesagt, mein Hauptaugenmerk liegt auf der Schallplatte, auf dem Vinyl. Ich habe selber 5.000 LPs zu Hause.
Was?
10.000 Singles. aber auch 2000 CDs.
Wahnsinn. Was für Platten kauft ihr an? Selektiert ihr da nach Wert oder wie geht ihr da vor? Wie prüft ihr die Qualität, die ihr ankauft? Spielt ihr die ab? Wahrscheinlich ja.
Nein, du kannst nicht, wenn jemand vorfährt und hat im Kofferraum 500 ja. oder 300 LPs, die kannst du nicht abspielen. Mhm. Dazu bräuchtest du ein langes Wochenende. Das geht natürlich nicht. Aber man guckt sich das an, optisch, ob die kratzerfrei sind oder zumindest erträglich, ob die nass gespielt wurden. Durch ein Hauchen stellt man fest, ob die nass gespielt wurden. Das ist dann natürlich abträglich
und nass nachteilig. Was bedeutet das, nass abspielen?
Na, das war in den 70er Jahren Lenko Clean, die eine Lotion, eine Flüssigkeit rausbrachten, die parallel zur Abtastnadel dann lief. Aha. Und quasi die Nadel ertränkte und dadurch wurde das vermeintliche Knistern reduziert. Diese Platten musste man aber von dem Moment an, wo sie abgespielt wurden, immer nass abspielen. Das heißt, du musstest sie dann auch separat lagern, damit diese Flüssigkeit erstmal trocknet. Und das war ein unglaubliches Prozedere. Das hat sich im Nachhinein als müßig herausgeklärt. Aber das starb dann sozusagen ab. Aber das sieht man immer noch, wenn man haucht, wenn man die Platte anhaucht, siehst du die Perlen, so wie die Regentropfen sozusagen. Mhm. Ja.
Die Feuchtigkeit, die sich jetzt auf der Platte...
Also man guckt sich die Platten an, das dauert dann vielleicht bei 300 Stück eine halbe Stunde und dann entscheidet man, welche sind gut und welche sind nicht gut. Und dann verhandelt man mit demjenigen und dann in der normalen Phase ist das schnell in trockenen Tüchern.
Kauft ihr auch sowas wie Volksmusik an? Also könnte man sagen, ihr kauft jetzt alles oder ihr guckt euch alles an oder schließt ihr gewisse Sachen, Genres aus?
Also das breite Spektrum der Rock- und Popmusik ist ja bekannt. Rock definiert sich ja als Soul, Rhythm and Blues, R&B, Country, Rock'n'Roll. Das sind so unsere Hauptspezifika. Was wir nicht nehmen, ist James Last, Easy Listening, Volksmusik auf keinen Fall. Mhm. Deutsche Interpreten nur bedingt. Grönemeyer, Marius Müller, Westernhagen, du was geht. Mhm. Ideal, Trio und sowas, das hat heute immer noch Bestand. Viele Sachen aus dem Bereich Neue Deutsche Welle ist noch relevant. Ansonsten, wie gesagt, die Gebiete, die ich gerade aufzählte, die traditionellen Interpreten, wenn ich das mal sagen darf, wie Neil Young, Van Morrison, Rod Stewart und natürlich viel Punk und New Wave, das sind so unsere Spielarten.
Was ist die wertvollste Platte, die ihr jemals gehabt habt oder vielleicht noch habt?
Also die wertvollste Platte, wenn du jetzt den Preis ansprichst.
Das oder, war diese, mal ein, oder die Rarität als Rarität
gesehen. Das war mal die Berliner Beatband The Boots, die brachte 1000 D-Mark.
Wow.
Und eine spezielle Platte, die verrate ich jetzt nicht, von der Gruppe Die Ärzte, brachte auch 1000 Euro.
Wahnsinn. Das ist unglaublich. Das sind wirklich Preise, die werden hingelegt.
Ja, ja, das ist es ja gar nicht mal. Wenn man die bestimmten Zeitschriften mal durchguckt, da gibt es Platten, die werden für 6.000 und 7.000 Dollar oder Euro über den Tisch gehen. Es gibt Platten, die haben 30.000 Dollar erbracht bei Auktionen in den USA. Mhm. Also nach oben ist noch Luft.
Aber ihr erkennt das auch. Also wenn ihr so ein Exemplar da habt, oder müsst ihr euch manchmal auch durchgoogeln oder habt ihr da eure Quellen, um mehr zu erfahren, was kann das Ding wert sein? Oder?
Also in der Regel wissen wir nach der langen Zeit, die wir in dem Gewerbe sind, was ist selten, was bringt ein bisschen was und was ist unwichtig.
Ja.
Ich will jetzt nicht die Interpreten nennen, die unwichtig sind, um die nicht zu diskreditieren.
Wollen wir nicht.
Nein, aber es, wie gesagt, das Normale ist halt das Selektieren von uns und wie gesagt, von so großen Konvoluten ist ein Drittel vielleicht okay, der Rest ist immer drittklassig. Und dann wissen wir auch, was die bringen. Im Falle mancher Platten, wo wir nicht wissen, was sie wert sind oder wir kennen den Interpreten nicht, sowas gibt es ja auch.
Okay.
Dann gibt es bestimmte Seiten im Internet. Früher gab es da Bücher, in denen man dann sozusagen lesen konnte, was die Platte wert ist. Heute gucken wir dann im Internet nach, was bringen die Platten und setzen sie dann ins Netz. Aber ich muss trotzdem sagen, wir verkaufen lieber im Laden, weil wenn wir alle Platten, die wertvoll sind, ins Netz setzten, dann kommt keiner mehr in den Laden. Dann sagen die haben dann nur noch Peter Maffay und Christe Berg und alles andere wandert ins eBay. Das wollen wir nicht. Aber es gibt manche Platten, die wirklich viel bringen, dreistellig. Die hängen dann 2-3 Monate an der Wand in der Deko und alle bestaunen das. Und dann haben wir meistens keine Lust mehr, wenn die nicht verkauft wird. Und dann setzen wir sie ins Netz.
Okay. Was würdest du jemandem empfehlen, der seine Plattensammlung zu Hause hat? Wie pflegt man die? Wie lagert man die, damit die wirklich schick bleiben? Also ich habe noch eine Platte, meine Frau hat noch eine Platte, ich glaube, Huibu, das Schlossgespenst, das habe ich als Kind hoch und runter gehört, aber die eiert so schön. Also da tanzt die Nadel oder der Tonabnehmer hoch und runter. Wie lagert man Platten? Wie pflegt man die? Wie reinigt man sie?
Also Frage 1, man stellt sie einfach ins Regal.
Stellen.
Ja, stellen, nicht legen, sondern stellen. Mhm. Wenn du sie hinlegst, 30 Stück übereinander, die unterste Platte wird irgendwann mal unter dem Gewicht leiden. Mhm. Also stellt man sie ins Regal. Dann alphabetisiert man sie natürlich von A wie Allman Brothers bis Z Zappa, damit man den Zugriff relativ schnell hat. Pflegen ist wie folgt. Die Pflege besteht ad 1 aus einem Pflegetuch für Fingerprints, die drauf sind, und einer Bürste, um den Staub zu entsorgen.
Das ist einfach. Wer zu euch kommt, der kriegt natürlich auch die entsprechende Beratung.
Wir haben alles, was an Zubehör für Vinyl da ist, im Laden. Das heißt auch Außenhüllen zum Schützen des Covers, Innenhüllen zum Schützen der Platte, die eben gesagte Bürste und das Tuch. Und das wäre es eigentlich. Also das ist so die Grundausstattung. Bei Plattenspielern muss man sagen, es gibt heute gute Plattenspieler für 300-500 Euro für Ersteinsteiger, Abiturienten, junge Studenten etc. Und nach oben ist da jede Menge Luft. Also man kann Plattenspieler für 10, 15, 20.000 Euro erwerben, aber das halte ich für keinen guten Schachzug. Das können irgendwelche High-End-Jecken, die können das so machen, aber ein normaler Plattenspieler für, ich sage jetzt mal, wer professionell Platten hört und Sammler ist, 800 bis 1.000 Euro.
Muss man rechnen.
Meine subjektive Meinung.
Ja, okay. Das heißt, also jeder, der sich dafür interessiert, mal wieder mit Platten anzufangen, Up the Rocksteady Records zum Bernd und zum Thomas, die beraten wirklich hervorragend. Ich bin ja öfter in dem Laden drin, weil ich auch mal das eine oder andere Paket abhole oder euch mal einen Karton für eure Platten vorbeibringe. Es ist eine unglaubliche Auswahl. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Platten auf einem Haufen gesehen. Ich glaube, meine erste Platte habe ich bei Kepa gekauft in der Karl-Marx-Straße.
Das war ja noch vor dem 30er-Jahren Krieg.
So ist es. Und da sah alles ähnlich aus. Also da gab es ja wirklich nur Platten. Hm. Ihr arbeitet mit Radio 1 zusammen, hast du mir erzählt. Was macht ihr da?
Also die Chefin Anja Kaspari hat uns irgendwann mal, die war ja früher mit ihrem Mann bei uns Kunde, hat uns irgendwann mal gefragt, ob wir nicht einmal im Monat eine Platte unserer Wahl, sie muss nicht unbedingt aktuell sein, aber zumindest gerade neuwertig auf den Markt kommen, weiß ich, der Wiederveröffentlichung von Sgt. Pepper oder halt eine aktuelle LP, ob wir das nicht rezensieren würden. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja. Und dann haben wir angefangen mit einer Nick Waterhouse LP, sind nach Potsdam-Babelsberg ins Studio gefahren und haben dann da das besprochen. Thomas und ich im Verbund mit mehreren unterschiedlichen Moderatoren.
Wie oft macht ihr das?
Einmal im Monat.
Und wo kann man euch da hören? Welche Sendung ist das? Ist das so gegen Abend dann?
Back in Black heißt das. Ja. Das ist bisher immer mittwochs um 13.40 Uhr.
Also am helllichten Tag.
Ja, geht relativ fix, also 10 Minuten. Es werden dann 3 Songs gespielt aus dem Album und dann zum kurz als Medley sozusagen. Und dann nach der Diskussionsrunde ein Song in Gänze, in Länge. 3-4 Minuten.
Die erste von dir gekaufte Platte, weißt du das noch?
Da habe ich lange überlegt und bin dann darüber hinweg eingeschlafen, weil ich das nicht mehr weiß. Ich weiß aber, dass ich zwei Brüder hatte, also einen habe ich noch, der andere ist leider letztes Jahr gestorben. Die waren 7 Jahre älter als ich. Und als ich 12 war, waren die 19 und hatten schon BAföG. Der eine arbeitete als Fotograf. Die haben schon Platten gekauft natürlich. Ich hatte ja kein Geld. 5 Mark Taschengeld reichte für eine Single oder für eine Tüte Gummibärchen. Und die zogen dann zum Studium nach Frankfurt und hinterließen mir 128 LPs. Warum weiß ich das? Weil ich die gezählt habe. Und die standen dann neben meinem Bett und die Plattenspieler haben sie auch mir hinterlassen. Und so begann eigentlich meine Leidenschaft dann, weil ich immer gerne Musik hörte und auch als Trommler schon in jungen Jahren agierte. Das war eine schöne Sache. Und dann hat sich das so ergeben. Immer eine drauf und dann waren es irgendwann mal 500 und dann waren es irgendwann mal 1000. Und heute sind es, ich glaube, 5000. Also ich habe das irgendwann mal nicht mehr gezählt.
Aber du hörst auch zu Hause nur Platte oder kommt auch mal die CD da rein in deinen Spieler?
Nee. Also ich bin da ganz vielfältig. Also wenn ich jetzt Tante Emma zu Hause zu Besuch habe, dann lege ich eine CD ein, ganz klar. Oder es läuft das Radio. Wenn ich jetzt als Connoisseur abends mit meiner Freundin dort sitze oder mit Freunden, geht ja im Moment nicht, Freundin ja, aber mit Freunden nicht, ja, dann höre ich natürlich meine Vinylplatten.
Wie hat sich denn die jetzige Situation auf euch ausgewirkt?
Also du redest von der Pandemie, Covid-19,
Genau.
Da wirkt sich, sagen wir mal, gelinde gesagt, nicht gut. Ich sage jetzt nicht katastrophal, aber nicht gut aus, weil es kommen natürlich Leute auf die Idee, bei uns weiterhin zu kaufen, aber da muss geklopft werden. Da muss jetzt ein Pass vorgelegt werden, negativ natürlich. Das macht eigentlich nicht Spaß, oben einzukaufen. Im Lebensmittelhandel ist das irgendwie Wurst, aber hier, man will sich ein bisschen delektieren an dem Sound im Laden. Wir sind ja kein Schraubenhandel, also man will die Bilder, sprich die Cover angucken. Der Laden atmet ja auch, Vinyl hat ja einen spezifischen Geruch.
Das stimmt.
Das ist schon jetzt eine andere Situation und umsatzmäßig ist natürlich auch alles im freien Fall. Wir verkaufen ein bisschen was übers Netz. Und allerdings muss ich sagen, wir haben ganz viele, vorhin habe ich es ja gesagt, ganz viele Stammkunden und die lassen sich das per Post zuschicken, respektive kommen dann einmal in der Woche und klopfen und dann geben wir das an der Tür raus. Aber es ist nicht zu vergleichen mit einem, sagen wir mal, orthodoxen Verkaufstag, wo dann wie gesagt, alle die Dinge eine Rolle spielen, die ich gerade erwähnte. Die
geht uns genauso.
Ist bei euch genauso.
Ganz genau.
Es macht einfach keinen Spaß. Ja. Und das ist schon kurios, wenn man morgens aufsteht mit Covid-19 in Nachrichten, den ganzen Tag Gespräche darum führt und abends in Tagesthemen hört man dann auch noch die steigenden Infektionszahlen. Genau. Also irgendwie leben wir momentan in einer Welt, die ist unbegreiflich.
Ja, hätte man nicht gedacht, ne, dass sowas mal passiert. Ihr schickt ja bis Norwegen. Ich hatte mal ein Paket in der Hand von euch. Das ging nach Norwegen. Das, ich weiß nicht mehr, was es war. Wo schickt ihr überall hin? Nach ganz Europa oder geht es auch nach Übersee? Habt ihr einen Online-Shop oder wie macht ihr das?
Naja, man kennt unsere Adresse, unsere E-Mail. Man schickt uns eine E-Mail oder man ruft an. Und dann dealt man irgendwie aus, wie man das verschickt. Porto etc. Und wir haben also Peru, Kanada, die USA, wir haben Malaysia und ich will die Länder jetzt nicht alle aufzählen, in die wir Wahnsinn. Geschickt haben. Ja. Südostasien ist auch ein guter Bereich, also da haben wir auch schon einige Pakete hingeschickt.
Ja, schön. Ich drücke euch die Daumen, also wirklich.
Ich euch ja auch.
Ja,
ich meine, das betrifft uns ja alle.
Natürlich. Und ich finde unsere Nachbarschaft auch so klasse. Und deswegen, wir hatten ja gesagt, wir machen in den zukünftigen Podcast, stellen wir mal Nachbarn vor, hier gerade in der Zillestraße. Und möchte mal so abschließen, dass ich sage, Leute, wenn ihr Platten sucht, geht zu Rocksteady Records in der Zillestraße. Das ist gleich gegenüber vom Hamburger Laden. Ihr kriegt da eine ausgesprochen gute Beratung und ihr habt eine tolle Auswahl. Und ich glaube, was nicht da ist, wird auch versucht zu bestellen. Richtig?
Genau, also was nicht vorrätig ist, dass wir können ja nicht alles vorrätig sein bei schätzungsweise 2 Milliarden Tonträgern, die bis dato veröffentlicht wurden. Dann besorgen wir das. Wir haben also 12 Großhändler bundesweit und auch in Holland, da können wir das nicht von heute auf morgen, aber innerhalb einer Woche besorgen. Eine lapidare CD oder Platte können wir schon von heute auf morgen besorgen, aber meistens dauert es einen Moment. Ich wollte nur noch sagen, unsere Öffnungszeiten haben sich jetzt in Pandemiezeiten ein bisschen verändert. Wir sind jetzt nur noch von 12 Uhr bis 18 Uhr zugange und den Samstag machen wir zu. Ansonsten normalerweise 11 bis 19 Uhr und samstags natürlich 11 bis 16 Uhr.
Und für alle Interessierten, Rocksteady Records findet ihr in der Zillestraße 74 bis 76 in 10585 Berlin. Und telefonisch erreicht ihr den Thomas und den Bernd unter Vorwahl 030 für Berlin 217-2720. Ich wiederhole 030-217-2720. E-Mail-mäßig geht das auch bei den Jungs. rocksteadyrec@hotmail.com. Rocksteadyrec zusammengeschrieben @hotmail.com. Ansonsten googelt die Jungs. Da findet ihr auch alle Informationen, auch zu den gängigen Öffnungszeiten. Also, ich habe heute gelernt, die Platte ist absolut in. Und vielleicht überlege ich mir das ja nochmal, mir doch einen Plattenspieler zuzulegen. Und dann müsste ich mir noch ein bisschen Zubehör besorgen. Ich glaube, mein Verstärker funktioniert gar nicht mit einem analogen Abspielgerät. Bernd, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch mit Rocksteady Records weiterhin alles Gute. Und ich werde euch demnächst mal auch im Radio hören. Du sagst mir nächste Mal für die nächste Sendung Bescheid und dann gucke ich genau. Da, höre ich da mal rein. Ja, alles klar. Ja,
vielen Dank auch an dich. Wie gesagt, Daumen hoch. Wir werden das schon schaffen. Und danke fürs Gespräch.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.